Heute haben wir uns zum Thema gemacht, bedingungsloses Grundeinkommen. Mit diesem Thema setzt sich Götz Werner in seinem 2007 erschienenen Buch Einkommen für alle auseinander. Wir wollen in unserer heutigen Sendung den Inhalt dieses Buches aufgreifen, in dem sich dieser Herr Werner Sorgen um den rechten Geist im Kapitalismus macht. Gäste heute im Studio: Christel und Herbie, Redakteur dieser Sendung Bernd. Also zu unserem Thema. Götz Werner ist schon ein außergewöhnlicher Mann. Der Self-Made-Milliardär hat sich als Kritiker eben der marktwirtschaftlichen Verhältnisse einen Namen gemacht, in denen er als Chef einer Drogeriemarktkette Milliarden gemacht hat. Werner belässt es freilich nicht bei Kritik. Er offeriert ein Patentrezept, wie man Armut und Arbeitslosigkeit los wird, ohne die Marktwirtschaft, deren Produkt sie sind, in Frage zu stellen. Von einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle Bürger und dem Ersatz aller Steuern durch eine Konsumsteuer verspricht er sich die Behebung aller Übel und erwartet von ihnen sogar, das Land zu ganz neuen Ufern zu führen. Das macht ihn für die einen zum Heilsbringer, für die anderen zum Spinner. Die Öffentlichkeit wundert sich, dass dem Wanderprediger die Zeiten, die nicht gerade für Kritik und Protest bekannt sind, eine geradezu gläubige Begeisterung entgegenschlägt, mehrere tausend Neugierige wallfahren zu seinen Vorträgen, so im Spiegel. Mit seiner Kritik des Kapitalismus und den Vorschlägen zu dessen Verbesserung haben wir uns deshalb einmal ernsthaft auseinandergesetzt. Christel, was hat es mit diesem Götz Werner auf sich?
Also, jetzt zu Werners Theorie und zu den Urteilen, die er über den Kapitalismus in Umlauf bringt. Werner, der regelmäßig unter den reichsten Unternehmern Deutschlands gelistet wird, der wird gerne drastisch, wenn er Not und Elend am unteren Ende der sozialen Skala anklagt. So weist er etwa auf den Zynismus hin, dass immerzu die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit versprochen wird, diese aber in Begriffen wie Sockelarbeitslosigkeit oder, wie Werner es auch nennt, Bodensatzarbeitslosigkeit längst als fester Bestand des Standards Deutschlands abgehakt ist.
Die natürliche Existenz der Hartz-IV-Empfänger stuft er als, so wörtlich, offener Strafvollzug in gesellschaftlicher Isolation ein, der einen, laut Werner, einem Vegetieren näher ist als einem menschenwürdigen Leben. Werner ist überzeugt, all dies müsste nicht sein. Unermüdlich weist er in seinen Vorträgen und Büchern darauf hin, dass es in Zeiten der großen Industrie für Armut jeder Art keine materiellen Gründe gibt. Mit immer weniger Aufwand kann immer mehr produziert werden, sodass für alle mehr als genug da ist. Zitat von Werner: Was in hochproduktiven Industriegesellschaften beinahe ständig wächst, ist der materielle Wohlstand, und was unter normalen Umständen beinahe ständig schrumpft, ist das zu seiner Schaffung nötige Arbeitsvolumen. Zitat Ende. Das macht ihn kritisch gegen eine Welt, in der es immer mehr Menschen am nötigsten fehlt. Noch ein Zitat von Werner: Trotz steigender Produktivität und Versorgungsfähigkeit nehmen Armut und soziale Ungleichheit zu. Die Folgen des technischen Fortschritts scheinen paradox. Zitat Ende. Tja, wer wollte ihm da widersprechen? Er stellt ja fest, was ein jeder dauernd erfährt, dass einerseits Produktivität und materieller Reichtum immer mehr zunehmen und zugleich Armut und Elend in der Gesellschaft wachsen. Man kann ihm zustimmen, wenn er kritisch vermerkt, dass alles, was die Menschen brauchen, reichlich vorhanden ist. Und das sogar mit immer weniger Arbeitsaufwand. dass aber zugleich die schöne neue Warenwelt gar nicht zu bestimmten Schichten gelangt. In seinem Buch geht Werner der Frage nach, woran die Armut in der Gesellschaft liegt. Immer, wenn er Armut thematisiert, stößt er darauf, dass Geld zwischen den Waren und ihrem Konsum steht. Zitat Werner: Fast alles ist prinzipiell für jeden verfügbar, wenngleich nicht unbedingt bezahlbar. Armut ist ein finanzielles, kein materielles Problem. Zitat Ende. Werner stellt also fest, dass in dieser Gesellschaft alle Güter zur Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen vorhanden sind, dass diese Güter aber von einem Großteil der Leute, für viele also, nicht bezahlbar sind. Dass es also das Geld ist, das den üppigen Warenberg hindert, zu den Bedürftigen zu kommen. Dass im Kapitalismus alles und jedes Gut einen Preis hat, also Geld kostet, da kann man doch auch Schlüsse draus ziehen, Herbie, oder?
Ich denke schon, dass man daraus Schlüsse ziehen kann. Und auf folgende zwei eigentlich relativ substanzielle Überlegungen bin ich dabei gekommen. Es könnte einem nämlich einiges über die Gesellschaft, in der das Geld so einen zentralen Stellenwert einnimmt, wie Werner ja auch herausgefunden hat, besitzt. Erstens nämlich, wenn der Zugang zu den Gütern daran hängt, dass für sie bezahlt werden muss, dann geht es bei der Herstellung der Güter nicht um die Versorgung der Leute mit Gegenständen des Gebrauchs, sondern darum, dem Unternehmen Geld einzuspielen. Deshalb ist die Bezahlung auch kein bloßer Zwischenschritt, den man ebenso gut vernachlässigen könnte. Schließlich ist Geld das Produkt, auf das es den maßgeblichen Wirtschaftssubjekten ankommt. Daher ist es nur konsequent, dass die Güter, solange sie unbenutzbar für ihre potenziellen Konsumenten bleiben, eben so lange unkonsumierbar bleiben, wie sie nicht den entsprechenden Geldbetrag hingelegt haben, um in den Genuss dieser Gebrauchswerte zu kommen. Das war der eine, eigentlich relativ einfache Rückschluss aus den Feststellungen Werners. Der zweite betrifft die Produktionsweise, in der dieses Geld diesen Stellenwert einnimmt. Am Geldregime dieser Gesellschaft könnte einem auffallen, dass dieses die gesamte Produktionsweise charakterisiert. Dass es sich nämlich um eine Produktionsweise handelt, in der der Produzent Geld vorschießt, um diesen Geldvorschuss zu vermehren. Dass deshalb auch nur dann Güter für den Konsum zur Verfügung stehen, wenn aus dem Geldvorschuss ein Geldüberschuss erwächst. Das zeigt nachdrücklich, dass diese Produktionsweise auf permanentes Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums in Form von Geld ausgerichtet ist. Es ist schon erstaunlich, obwohl Werner selbst feststellt, dass die Güter zwar verfügbar, aber nicht bezahlbar sind, kommt er gar nicht auf die Idee dieser Feindlichkeit gegenüber dem Konsum, der die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnet, weiter nachzugehen. Er verfolgt nicht einmal die Frage, woran es liegt, dass die Menschen nicht über das Geld verfügen, die Gegenstände ihres Bedarfs zu bezahlen. Dabei lässt sich diese Frage auch leicht klären, zumindest relativ leicht. Die Mehrheit der Leute bezieht ja ihr Einkommen aus der Tätigkeit für ein Unternehmen. Und für dieses Unternehmen firmiert das Einkommen seiner Beschäftigten, das es denen bezahlt, als eine Kost, also ein Abzug von seinem Gewinn. Da das Wohl der kapitalistischen Betriebe in dieser Gesellschaft quasi sachgesetzlich oberste Priorität genießt, braucht man sich nicht zu wundern, dass der Lohn, also die Bezahlung für nützliche Dienste, immer sehr knapp bemessen ist. Aber das nur nebenbei. Zurück zu Werner und zu seiner Theorie. Er hat sich entschlossen, die Welt in einem ganz anderen, eigentlich völlig unrealistischen Licht zu betrachten. So, als ob sie eigentlich auch ganz anders sein könnte, als sie sich zeigt. Die Tatsache, dass der Konsum durch den Lohn beschränkt ist und dass man die Gegenstände des Konsums bezahlen muss, erklärt er für vernachlässigenswert und stellt einfach fest, ich zitiere, ich behaupte, dass wir eigentlich längst in paradiesischen Zeiten leben und alle daran teilhaben könnten. Zitat Ende. Dabei hatte er doch mal ganz zutreffend festgestellt, dass es Armut in der Gesellschaft gibt und dass es sich dabei nicht um ein materielles, sondern um ein finanzielles Problem handelt. Es gehört schon eine gehörige Portion Realitätsverleugnung dazu, einfach festzustellen, wenn ich von den wesentlichen ökonomischen Bestimmungen des Kapitalismus absehe, erscheint er mir glatt wie ein Paradies. Mit dem kleinen Wörtchen »eigentlich« sowie die in seinen Gedankengängen allgegenwärtigen Synonyme wie »an sich«, »im Prinzip«, »in Wahrheit«, »im Grunde« und dergleichen, mit diesen Synonymen für das Wort »eigentlich«, also im Konjunktiv, verlässt der forsche Gesellschaftskritiker seine mitunter erfrischend kritische Bestandsaufnahme heutiger Zustände. Mit dieser kritischen Bestandsaufnahme will er nämlich ein beglückendes, aber eben noch verborgenes Wesen des Kapitalismus ergründen. Er unterschiebt den realen Verhältnissen ein eigentliches, völlig anders geartetes Wesen und damit ist sehr viel geleistet. Denn die realen Verhältnisse, die beklagte Armut und alles, was so mit ihr zusammenhängt, wird auf diese Weise in den Augen des entschlossenen Träumers zu einer bloßen Abweichung von einem eigentlich guten Wesen dieser unserer kapitalistischen Gesellschaft. Die hat nun durch Werners Gedankenoperation ein eigentlich unschlagbar gutes Wesen erhalten. Und diesem guten Wesen möchte Werner zum Durchbruch verhelfen und Christel erklären.
Ja, der Kurt Werner, der Gesellschaftskritiker, der bewegt sich ja quasi in einer Märchenwelt wie, man könnte sagen, wie Pippi Langstrumpf. Die sagt nämlich auch, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Bei Götz Werner geht das folgendermaßen. Hat er erstmal der Wirklichkeit dieses hintergründige Wunschwesen eingepflanzt, dann fragt er sich, warum die Wirklichkeit nicht mit seiner Wunschvorstellung von ihr übereinstimmt. Warum leben wir in paradiesischen Zeiten und doch haben die wenigsten was davon, ist seine Frage. Und mit dieser Frage steht für ihn, für Werner schon mal so viel fest. Der Grund dafür, dass die Mehrheit nicht in den Genuss des existierenden gesellschaftlichen Reichtums kommt, kann jedenfalls nicht in unserem Wirtschaftssystem liegen. Bringt dieses doch den paradiesischen Reichtum auf den Markt. Die Erkenntnis, dass Geld das zentrale Element eben dieses Wirtschaftssystems viele vom Zugang zur wahren Welt ausschließt, passt da nicht so recht ins Bild. Das motiviert Werner zu tiefer schürfenden Betrachtungen. Jetzt wieder ein Zitat aus seinem Buch. Zitat, man wüsste dabei nur zu gerne, wo das Problem liegt. Wachsender Wohlstand mit immer weniger Arbeit. Das sind doch in Wahrheit paradiesische Zustände. Der Sündenfall hat uns einst zur Arbeit verdammt. Mit der Industrialisierung haben wir nun endlich den Rückweg zum Hintereingang des Paradieses gefunden. Doch immer noch glauben wir müssten im Schweiße unseres Angesichts unser Brot verdienen. Die letzte Nachwirkung des Sündenfalls ist der Irrglaube, Einkommen könnte nur aus Erwerbsarbeit stammen. Zitat Ende. Werner ist also aufgefallen, dass für wachsenden materiellen Reichtum immer weniger Arbeit aufgewandt werden muss. Doch widmet er sich dieser Tatsache betont einseitig. Er starrt nur auf die vielen nützlichen Güter, die produziert werden, und ignoriert dabei die andere Seite. Dass diese Gebrauchswerte gar nicht zum Zwecke der Versorgung produziert werden. Bei diesem Jubel über den von ihm entdeckten sogenannten Rückweg zum Paradies lässt er gezielt wegfallen, dass der wachsende Reichtum überhaupt nicht zusammenfällt mit mehr Wohlstand für alle. Für Werners menschheitsgeschichtlichen Entwurf ist völlig unerheblich, welcher Rechnungsweise der Einsatz der tollen Technik und produktiven Maschinen, welche Bedingungen die Arbeit an ihnen und welchen Eigentumsverhältnissen ihr Ausstoß unterliegen. Götz Werner fasst Eigentümer von Produktionsmitteln, die eifersüchtig auf ihren privaten Vorteil bei der gesellschaftlichen Arbeitsteilung bestehen, Werner erfasst auch staatliche Stellen, die dies bis ins kleinste Detail regeln und garantieren, sowie lohnabhängige Leute, die unter diesen Verhältnissen wenig zum Leben und viel zu arbeiten haben. All das fasst er großzügig zu einem Kollektivsubjekt, einem unterschiedslosen Wir zusammen. Bei dem Verhältnis von Eigentümern an Produktionsmitteln auf der einen Seite und den an diesen Produktionsmitteln arbeitenden Leuten handelt es sich zwar um einen handfesten Klassengegensatz, was daran kenntlich wird, dass der Unternehmer zwecks Vermehrung seines Reichtums seine Arbeiter für möglichst geringen Lohn möglichst intensiv arbeiten lässt. Aber diese Tatsache hindert Werner nicht daran, sie alle zusammen unterschiedslos in ein kollektives Menschheitssubjekt namens Wir umzudichten. Dieses erfundene Wir figuriert in seinem Weltbild als Urheber und eigentlicher Nutznießer der Industrialisierung.
Ja, wir haben es noch nicht bemerkt, aber gut, dass der Werner uns das mitteilt, dass eigentlich wir alle von dem gesellschaftlichen Wohlstand profitieren, den er tatsächlich festgestellt hat. Deshalb stellt sich ihm umso dringlicher die entscheidende Frage, warum lebt die Menschheit denn nicht im Paradies, wenn die Welt doch eigentlich paradiesisch ist, wenn wir doch alle davon profitieren, obwohl wir es nicht tun? Das will erklärt werden. Werner gibt dazu auch die alles entscheidende Antwort. Es liegt am Menschen selbst, seiner eigentlich völlig unpassenden Einstellung zu diesen Verhältnissen. Es ist lediglich unser aller verkehrtes Denken, unser Glaube, der die an sich segensreichen Zustände pervertiert. Während Werners Blick wohlwollend auf der schönen, weiten Welt der Gebrauchswerte ruht, erscheint ihm die moderne Menschheit in ihrem manischen Starren aufs Geld, wie er es kennzeichnet, als mental völlig verirrt. Statt auf die arbeitsteilig erbrachten Leistungen einer modernen Industriegesellschaft zu vertrauen, denken die Leute doch immer nur an sich und ihren Geldbeutel. Im Weltbild Werners hat das schlimme Folgen. Mit ihrer grenzenlosen Geldgier, wie er es kennzeichnet auch, bringen sich die Menschen selbst um die Früchte ihrer Wohlstandsgesellschaft, vor allem ihrer. Die realen politökonomischen Verhältnisse des Privateigentums und seiner Vermehrung, die die meisten dazu zwingen, ihr Leben weitgehend dem Gelderwerb zu widmen und sich dabei für die Geldvermehrung der Unternehmen nützlich zu machen, diese ökonomischen Verhältnisse sind damit als Ergebnis einer Fehleinstellung der Menschheit gedeutet. Die ökonomischen Verhältnisse schnurren auf einen simplen, fundamentalen Denkfehler, ebenfalls von Werner so gekennzeichnet, zusammen. Das ist schon aberwitzig. Sämtliche objektiven Bestimmungen der kapitalistischen Produktionsweise, denen bis in die Einzelheiten hinein die Unterordnung der Sphäre des Konsums unter die Geldwirtschaft anzumerken ist, verwandeln sich im Denkgebäude des Herrn Werner in reine Ausgeburten einer verqueren Einbildung. Ausgerechnet die bombenfeststehenden Prinzipien des wirtschaftlichen Wachstums, das sich in einer stetigen Zunahme des Geldvermögens realisieren muss, deutet Werner um in das Ergebnis eines Missverständnisses der beteiligten Subjekte. Ausgerechnet die ökonomischen Prinzipien, denen die Staatsgewalt die Festigkeit von Sachgesetzen verleiht, möchte er als Resultat eines gewissermaßen Selbstmissverständnisses des Menschen auffassen. Eigentlich gibt es das Paradies auf Erden längst, aber der Mensch mit seiner unpassenden Einstellung ist schuld daran, dass es überhaupt nicht real ist.
Ja, da fragt sich schon, wie konnte es nur dazu kommen? Und Werner liefert auch eine Erklärung dazu, wie es zu dieser unpassenden Einstellung kommen konnte. Seine Theorie geht so: Wenn der Irrglaube nicht zur Industriegesellschaft passt, dann muss er wohl aus einer vorindustriellen Zeit stammen. In Werners Konstrukt verdankt der moderne Mensch das Hinterherhinken seines Verstandes hinter der gesellschaftlichen Entwicklung seinem vorindustriellen Vorfahr, einem bäuerlichen, Werner nennt es Selbstversorger, der aus unerfindlichen Gründen das Denken des Menschen bis in die Jetztzeit fundamental geprägt hat. Diese sogenannte Mentalität des Selbstversorgers hat Werner als Grund allen Übels ausgemacht. Sie passt angeblich nicht in die, so Werner, totale Fremdversorgung, auf die heute jeder angewiesen sei und auf die jeder fundamental vertrauen müsse, sagt Werner. Nach Werner gibt es den Irrglauben heute also deshalb, weil es ihn in der Vergangenheit angeblich schon mal gegeben hat. Er sei gewissermaßen, also dieser Irrglaube, sowas wie eine Nachwirkung feudaler Zeiten, also ausgerechnet von Zeiten, in denen Geld noch gar keine maßgebliche Rolle gespielt hat. Überhaupt bleibt es das Geheimnis des Großdrogisten Werner, wie das Denken der heutigen Menschheit über Güter und Geld so nachhaltig geprägt worden sein soll, dass die Menschheit mit dem kapitalistischen Fortschritt in Richtung Arbeitsteilung mental nicht mehr Schritt halten konnte. Werners Gedankenkonstrukt nochmal andersrum, nämlich methodisch ausgedrückt. Um zu belegen, dass die Einstellung des Menschen das Paradies auf Erden verhindert, dichtet er ihm an, er sei, also der Mensch mit seinem Irrglauben, eben auf einer historisch inzwischen überholten Stufe stecken geblieben und verhindere auf diese Weise, dass der Mensch erkennen könne, dass er eigentlich schon im Paradies lebt. Die geistige Befangenheit und die geistige befangene Menschheit sieht dieses Paradies nämlich verzerrt durch ein, Werner nennt es, durch einen Geldschleier. Und das sei die Ursache für einen kollektiven Realitätsverlust. Zitat: Der Überfluss ist Realität, aber diese Realität ist in unserem Bewusstsein noch nicht richtig angekommen. Wir halten den rein nominalen Wert des Geldes für etwas Reales. Entgegen der Warnung des Indianerhäuptlings Seattle von 1854 glauben wir irgendwie doch, dass man Geld essen kann. Zitat Ende. Man merkt, Werner will die Tatsache gedanklich zum Verschwinden bringen, dass sich in unserer Gesellschaft alles Wirtschaften ums Geld dreht und kommt daher zu dem Schluss, es handle sich um einen mentalen Defekt des Menschen, der irrtümlicherweise der Ansicht sei, man könne Geld essen. Obwohl er in seinem wirklichen Leben etliche Kassiererinnen beschäftigt, will er beweisen, dass Geld gar nichts Reales ist, sondern lediglich das Hirngespinst eines historisch überholten Feudalidioten. Davon will Werner sie erlösen. Da kann man ja mal gespannt sein.
Aus den zuletzt dargebotenen Überlegungen zu den Gedanken, die uns Götz Werner in seinem Buch unterbreitet, ist eines deutlich geworden und folgt daraus, nämlich, dass inzwischen ein entscheidender Schritt in seiner Gedankenfolge passiert ist. Aus der ursprünglich charakterisierten Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, als die seine Theorie auch immer aufgegriffen wird und die sie auch ist, aus dieser Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse ist unter der Hand eine Kritik am Menschen und seiner Einstellung geworden. Das ist schon eine gewisse Entfernung von dem Anspruch, den Werner zugleich von sich hat, die Gesellschaft verändern zu wollen. Gut, man muss sich das merken und wir werden dem weiter nachgehen. Und zwar in dem Gedankengang, den Werner uns selbst darbietet. Wenn die beklagten ökonomischen und sozialen Missstände, die es in der Gesellschaft gibt, die er feststellt, auf ein allgemeines Bewusstseinsproblem zurückgeführt sind, erscheinen sie plötzlich in einem ganz anderen, positiven Licht. So gesehen beruhen die von Werner beklagten Elendserscheinungen nur auf Missverständnissen. Das heißt natürlich auch, dass die marktwirtschaftlichen Instrumentarien und Funktionsweisen mitsamt den in ihnen institutionalisierten Profitinteressen der Kapitalbesitzer von jedem Verdacht freigesprochen sind, etwas mit der Armut bestimmter Schichten zu tun zu haben. Laut Werner ist es ja die Aufgabe einer Volkswirtschaft, die Menschen mit Gütern und Einkommen zu versorgen. Das war Zitat. Und Werner erklärt uns, dass der Kapitalismus genau dafür, nämlich für Versorgung, eigentlich da ist. Nachdem durch Wegdenken des Kapitalistischen am Kapitalismus aus ihm eine prächtige Versorgungswirtschaft geworden ist, klärt Werner auf, dass zu einer perfekten Versorgung die Institutionen und Instrumente, nämlich Geld, Tausch, Gewinn, genau die richtigen sind. Das sind übrigens genau die Instrumente, Geld, Tausch, Gewinn, die nach Auskunft Werners gerade eben noch die Leute ins Elend gestürzt haben. Bei ihm selbst klingt das folgendermaßen, Zitat, erst wenn radikal umgedacht wird, kann dasselbe Phänomen, das unser komplexes System derzeit zersetzt, in entgegengesetzter Richtung positive Kräfte freisetzen. Das Gute liegt durchaus nahe. Zitat Ende. Das ist schon ein ziemlicher Unsinn. Der Weltverbesserer macht sich hier ja für genau die Einrichtungen stark, deren zerstörerische Wirkung er zugleich beklagt. Im Folgenden kann man das an verschiedenen Punkten genauer erklären. Zunächst an dem Geld, an dem Geldwesen in dieser Gesellschaft. Werners Kritik der Geldillusion, wie er es nennt, geht einher mit einem dicken Lob des Geldes. Es, das Geld, entfaltet demnach nur dann seine verheerenden Wirkungen, wenn es mit der falschen Mentalität bewirtschaftet wird. Werner fragt sich demgegenüber, was ist eigentlich Geld? Und das alltägliche Geschehen, das Geld den Tausch von Waren vermittelt, offenbart ihm, das ist seine Antwort, dass es das Geld eigentlich nur ein nominales Zwischenäquivalent, eine Art Depot für spätere Gegenleistungen ist. Zitat Ende. Wenn Werner um sich blickt, sieht er demgemäß lauter Irregeleitete, die, von Gier besessen, aus völlig unerfindlichen Gründen dem Geld unentwegt nachjagen. Der Kritiker tut so, als wäre der Standpunkt der Vermehrung des Geldreichtums ein dem Geld selbst völlig sachfremder Umgang, gewissermaßen eine Vergewaltigung des Geldes. Wenn er seiner Utopie nachhängt, ignoriert er einfach, mit einem Federstrich, das Geld der Maßstab des gesellschaftlichen Reichtums ist und ihm als solches der Zweck der quantitativen Vermehrung sachgesetzlich eingeschrieben ist. Also von wegen die Gier nach Geld sei diesem eigentlich völlig wesensfremd. Werner will darauf hinaus, dass es sich bei Geld doch eigentlich um ein nützliches und daher ganz harmloses Mittel zum Händewechsel der Gebrauchswerte handelt. Er stellt fest, noch ein Zitat, nichts gegen Geld. Geld an sich ist ein höchst effektives Schmiermittel für die Erzeugung und den Austausch von Produkten und Dienstleistungen. Ende des Zitats. Mit dieser Wesensbestimmung des Geldes als Mittel des Tausches sieht Werner gezielt von der Tatsache ab, dass im Tausch die gegensätzlichen Interessen des Verkäufers an hohen Gewinnen und entsprechenden Preisen und die des Käufers am kostengünstigen Erwerb eines Gebrauchswerts aufeinanderprallen. Ein Gegensatz, an dem unschwer erkennbar ist, dass der scheinbar harmlose marktwirtschaftliche Tausch das Mittel der Vermehrung von Geld und nicht der Versorgung der Gesellschaft mit Gütern ist. Das haben wir ja nun auch schon einige Male an dem Gedankengang Werners demonstriert. Geld vermittelt eben nur unter der Voraussetzung ein Gut an einen Konsumenten, wenn es gleichzeitig den Gewinn eines Produzenten versilbert. Letzterer hat überhaupt nur deshalb einen Haufen Geld in die Produktion gesteckt, um daraus mehr Geld zu machen. Diese verbindliche Zweckbestimmung einer Investition macht aus einer Geldsumme Kapital und bezeichnet mit einem Ismus hinter dem Kapitalismus, bezeichnet mit diesem Ismus, zu Recht die heutige Geldvermehrungswirtschaft. All dies ordnet Werner freilich den trüben Sphären der Geldillusion zu, also der Einstellung des Menschen, um dann mit großer Kunstfertigkeit vorzuführen, wie ganz anders man diese Dinge sehen kann und soll. Bitte.
Über eine andere zentrale Größe des Kapitalismus vermeldet Götz Werner ebenso nur Ungereimtes. Sag mal was zu dem Gewinn, wie Götz Werner ihn sieht. Natürlich ist auch Werner in seiner gebrauchswertfixierten Betrachtungsweise das alltägliche Phänomen geläufig, das Geld bzw. Kapital zu seiner gewinnbringenden Verwertung da ist. Aber als gestandener Idealist, der er ist, versteht er sich darauf, die Verhältnisse denkerisch seiner guten Meinung über sie anzupassen. Er stellt fest, Zitat, Gewinn muss sein. Realwirtschaftlich gesehen ist er aber Mittel, wohlgemerkt Mittel zum Zweck der Erfüllung der Aufgaben eines Unternehmens, das Angebot immer besserer und günstigerer Waren und Dienstleistungen für die Kunden und nicht das Ziel unternehmerischer Tätigkeit. Zitat Ende. In Werners Augen sind also auch Gewinne nicht das, als was sie auf Anhieb erscheinen. Der Gewinn eines Unternehmens ist laut Werner lediglich ein Mittel, um die Versorgung der Kundschaft besser zu gestalten. Dazu muss man schon die realwirtschaftliche Brille dieses Herrn Werner aufsetzen, der an den Gewinnen nicht die unumstößlich feststehende Gewinnerzielungsabsicht des Unternehmens entdecken will, sondern eine aus ihnen angeblich folgende, immer billigere und bessere Versorgung der Menschheit mit Gütern des Bedarfs. Ebenso muss man schon seine irreale Sichtweise einnehmen, um am Kapitalismus lediglich den Hervorbringer lauter nützlicher Gebrauchswerte zu entdecken. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, muss Werner den Zweck des kapitalistischen Geschäfts in sein Gegenteil umdeuten. Gewinn wird bei ihm zum Mittel der Versorgung. Die absurde Konsequenz daraus: Letztlich dienen die Gewinne denen, die sie bezahlen. Unter diesem Gesichtspunkt verkehrt sich auch die Rationalisierung der Unternehmen in einen hintergründigen, eigentlichen Sinn von Rationalisierungen, wie es Werner nennt, nämlich den Menschen von Arbeiten zu entlasten. Also das genaue Gegenteil dessen, wozu Produktivitätsfortschritte unter dem Kommando des Kapitals dienen. Denn tatsächlich geht es bei Rationalisierungen um die Verringerung der Lohnkosten durch Einsparung bezahlter Arbeitskräfte. Und noch zu einem anderen Instrument des Kapitalismus hat Werner Folgendes zu vermelden. Unter der Hand gewinnt das Kapital unter der Werner ein menschenfreundliches Gesicht. Mit einem Sinnbild aus dem unverdorbenen Feld des Ackerbaus enthüllt er das eigentliche Wesen des Kapitals. Zitat: Im Grunde ist es, das Kapital, so etwas Ähnliches wie Saatgut, das, Zitat weiter, die Möglichkeiten, etwas für andere zu produzieren bzw. zu leisten, erweitert. Zitat Ende. Bloß weil ein Unternehmer im Unterschied zum Selbstversorger die Produkte seiner Firma nicht selbst konsumiert, sondern an andere verkauft, daraus leitet Werner ab, dass der Unternehmer überhaupt nur im Interesse anderer tätig sei. Man muss allerdings schon von allem absehen, was einem vom Kapitalismus vertraut ist, damit einem das kapitalistische System der privaten Reichtumsvermehrung als Idylle eines, so Werner, permanenten Prozesses des Füreinanderleistens erscheint. Insbesondere muss man darüber hinwegsehen, dass die kapitalistische Konkurrenz eine Veranstaltung ist, in der sachgesetzlich der Vorteil des einen der Schaden des anderen ist. Und ausgerechnet darin entdeckt Werner die Heimat eines kuscheligen, selbstlosen Füreinanders. In seiner Sicht ist Kapitalismus ein der Allgemeinheit dienendes System zur Wohlstandsmehrung, so Werner. Geldvermehrung und Güterversorgung sind damit auf das Harmonischste versöhnt.
Man sieht also, dass der Kritiker, der Gesellschaftskritiker Werner, den ökonomischen Verhältnissen Geld, Gewinn, Kapital einen tieferen Sinn abgewinnt, auf den man bei vernünftiger Analyse nicht so ohne weiteres gekommen wäre. Dieser moralisierenden Weltsicht entspricht auch sein Bild vom Kapitalisten. Der wird bei ihm zum selbstlosen und dienstfertigen Wohltäter seiner Kundschaft. Ich zitiere: Ein Produzent ist nur dann ein guter Produzent, wenn er ein Altruist ist. Je mehr sich ein Produzent an den Bedürfnissen seiner Kundschaft und je weniger er sich an seinen eigenen Bedürfnissen orientiert, desto erfolgreicher wird er sein. Zitat Ende. Der selbstlose Unternehmer denkt also nur an seine selbstsüchtige Kundschaft. Und warum? Weil er dann, wie Werner sagt, desto erfolgreicher sein wird. Die Selbstlosigkeit des Unternehmers kann Werner sich offenbar sowieso nur als Mittel seiner Selbstbezogenheit vorstellen, nämlich an die Bedürfnisse anderer nur deshalb zu denken, um selbst möglichst erfolgreich zu sein. Das sind Ungereimtheiten, die sich eben einstellen, wenn sich unter dem schönen Schein des Ideals, dieser selbstlose Unternehmer nämlich, wenn sich unter diesem schönen Schein des Ideals Kriterien des kapitalistischen Realismus mischen. Überhaupt fällt an Werners Argumentation auf, dass er ökonomischen Phänomenen nie einen bestimmten, ihnen immanenten Zweck zugesteht. Dieser Zweck der ökonomischen Phänomene hängt in seiner Sicht der Dinge gänzlich von der guten oder schlechten Zwecksetzung der Subjekte ab. Das macht es so kinderleicht, den Grundelementen des Kapitalismus einen so unbezweifelbar respektablen Sinn zuzuschreiben. So erscheint dann Tausch als eine Versorgung mit Gütern. Geld ist dann ein effektives Schmiermittel für die Versorgung. Rationalisierung in der Fabrik ist dann Entlastung von Arbeit. Und Gewinn ist die Ermöglichung besserer Versorgung und so weiter. Und in diesem Stil schreitet Werner voran, lauter eigentlich menschenfreundliche Instrumente und Anliegen ausgerechnet des Kapitals aufzulisten. Werners Art, immerzu den Menschen und seine einfachen Bedürfnisse zur Referenz für seine Wesensbestimmungen zu machen und dabei von allen ökonomischen Bestimmungen gezielt abzusehen, mag ja auf viele Menschen unmittelbar einleuchtend und vielleicht sogar wahnsinnig sympathisch wirken. Richtiger werden diese Sinnstiftungen dadurch nicht. Sie sind vielmehr leicht als gängige Idealisierungen der kapitalistischen Welt wiederzuerkennen, wie sie in politischen Sonntagsreden fester Bestandteil des geistig-moralischen Überbaus sind. Als solche liefern sie normalerweise wertvolle Beiträge für den Sinnhaushalt von Leuten, die viel zu erdulden haben.
Ja, so ist es, aber so will der Großdruckist seine Ausführungen nicht verstanden wissen. Er nimmt seine schönfärberischen Idealisierungen nicht, wie ansonsten üblich, als erbauliche Ergänzung zu einer wenig schönen Realität, sondern er hält sie für das Wesen dieser Realität. Wo andere zwecks moralischer Erbauung sagen, wie schön das Leben eigentlich sein könnte, wenn nur alle ein bisschen zurückstecken würden, hält Werner Versorgung und allgemeine Wohlfahrt für die wirklichen bzw. eigentlichen Zwecke des Kapitalismus. Gegen jede Anschauung und gegen alle offiziellen Absagen hält er die zivilisatorischen Leistungen der sozialen Marktwirtschaft hoch, weshalb nach seiner Sicht der Dinge in der, wie es immer heißt, modernen Wohlstands- bzw. Überflussgesellschaft ein Leben von der Wiege bis zur Bahre keinerlei materielle Probleme mit sich bringen würde. Jedenfalls dann, wenn alles mit rechten Dingen zuginge. In der Konkurrenzgesellschaft entdeckt er die Prinzipien eines arbeitsteiligen Gemeinschaftswerks, in dem die Klassengegensätze längst in eine solidarische Sozialpartnerschaft überführt sein müssten. An seinem eigenen Drogerieimperium erläutert er exemplarisch, wie er sich diese Sozialpartnerschaft vorstellt. Nach dem Motto, Zutrauen veredelt den Menschen, so Werner, erfährt man, dass er Wert darauf legt, seinen Angestellten zu einem, wie er sagt, unternehmerischen Denken und Handeln zu verhelfen. Eine neue Einstellung zu ihrer Arbeit, die es ihnen erlauben soll, ihren Dienst in seinem Unternehmen so zu verstehen, als wären sie selbst höchstpersönlich der Unternehmer. Während normale Bürger die bürgerliche Wirklichkeit und ihre beschönigende Überhöhung routinemäßig auseinanderhalten können, hat Werner sich entschlossen, diese Differenz nicht nur gedanklich in Abrede zu stellen. Er traut sich zu, diese Differenz im wirklichen Leben zu beseitigen und will die von ihm enthüllte eigentliche Wahrheit des Kapitalismus wirklich wahr werden lassen, da nach seiner Auffassung der Verwirklichung des Ideals nur die historisch überholte Mentalität des Menschen entgegensteht, hat er sich vorgenommen, diese zu verändern, nämlich die Menschen oder die Mentalität der Menschen. Diese Art Weltverbesserung hat einen unschätzbaren Vorteil. Alles kann nämlich bleiben, wie es ist, außer bei Menschen natürlich.
Und genau an dieser Stelle greift seine Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die Idee, die ihn so bekannt gemacht hat. Mit ihr hat Werner sich viele Freunde und Gegner gemacht. Nun hat die Idee, jedem monatlich 1500 Euro zu überweisen, für Empfänger von Hartz IV etwas Bestechendes, erlaubte dies doch einem jeden, unabhängig von Einkommen und Arbeitsplatz, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aber diese profane Zwecksetzung, eine Aufstockung des offiziellen Almosens zu fordern, um so eine Versorgung der armen Schlucker mit dem Nötigsten zu erreichen, das ist gar nicht Werners Sache. Er will mit seinem bedingungslosen Grundeinkommen auf etwas Höheres hinaus. Und zwar auf die Überwindung des eigens von ihm entdeckten Grundübels unserer Zeit, nämlich der sogenannten Selbstversorgermentalität. Mit seinem Grundeinkommen geht es dem Drogeriebetreiber nicht um eine materielle Wohltat, etwa ein paar hungrige Mäuler zu stopfen, sondern um eine kulturelle Läuterung des Menschen. Die Versorgung Bedürftiger mit dem Nötigsten ist in seinem ambitionierten Konstrukt eigentlich nur eine Begleiterscheinung, auf die es nicht zentral ankommt. Nach Werner muss der Einzelne nämlich erst noch merken, dass er gar kein autarker Eigenbrötler ist, sondern ein kleines Rädchen im Getriebe der totalen Fremdversorgung, wie Werner sagt. Und um genau dies zu vermitteln, soll das Grundeinkommen im Kopf der Leute den sogenannten Geldschleier lüften, sprich, es soll ihnen bewusst machen, dass ihr beharrliches Streben nach Geld als dem Maß aller Dinge eigentlich völlig überflüssig ist, da Geld doch eigentlich nur ein Mittel zur Versorgung darstellt. Die symbolisch-demonstrative Gleichbehandlung aller über die Klassen hinweg soll in der Sicht von Werner das eigentliche Wesen des Kapitalismus als arbeitsteiliges Gemeinschaftswerk zur Versorgung aller sinnfällig machen. Es soll in der Bürgerschaft ein völlig neuer Gemeinsinn kultiviert werden. Dabei sollte das Grundeinkommen zwar bedingungslos gezahlt werden, aber es setzt schon auf eine nicht geringe Gegenleistung. Ich zitiere Werner: Der hinter der Idee des Grundeinkommens stehenden Ethik geht es nicht nur darum, die nackte Existenz zu sichern. Die Existenzsicherung und das Kulturminimum sind nur das Fundament. Es ermöglicht einem jeden, aus sich und seinen Talenten etwas zu machen. Dazu ist er zwar nicht im rechtlichen Sinne verpflichtet, gar im Sinne einer Arbeitspflicht gezwungen, aber er hat dazu gegenüber der Gesellschaft eine Bringschuld. Der kategorische Imperativ der Gesellschaft des bedingungslosen Grundeinkommens lautet: Du bekommst ein Grundeinkommen und lässt deine Talente zur Entfaltung kommen. Zeig, was du kannst. Christel, bitte zeig, was du kannst.
Ja, das, was du jetzt zitiert hast, das heißt ja wohl Folgendes. Hinter der selbstlosen Leistung der Gesellschaft, jedem ihrer Mitglieder ein Auskommen zuzugestehen, verbirgt sich eine moralische Anforderung an sie, nämlich die, sich dann auch dankbar gegenüber der Gesellschaft zu erweisen und sich für sie nützlich zu machen. Inmitten der schönsten marktwirtschaftlichen Konkurrenz soll sich der Empfänger des Grundeinkommens zu einer Kultur der freiwilligen Leistung erheben. Mit dem Grundeinkommen verbindet der Weltverbesserer Werner so etwas wie einen Hebel, der auf eine kulturelle Wirkung zielt. Das Grundeinkommen, das soll die Leute von der materiellen Not freisetzen, in die die kapitalistische Marktwirtschaft sie gebracht hat, um sie so zum selbstlosen Dienst an eben dieser Marktwirtschaft zu motivieren. Nach seiner Vorstellung würde das Grundeinkommen jedem gestatten, sein wahres Menschentum zu entfalten, mit dem schönen Ergebnis, dass auf diese Weise die Zwecke eines nun auch ökonomisch am Gemeinwohl orientierten mündigen Bürgers mit den Erfordernissen der kapitalistischen Gesellschaft zur schönsten Harmonie kommen. Was allerdings einschließt, dass die bloß eigenen egoistischen Interessen den niederen Trieben zugeordnet sind und im wahren Menschentum überwunden sein müssen. So erscheint dann die herkömmliche Lohnarbeit plötzlich im Licht einer sinnerfüllten neuen Arbeit, so Werner. Freilich ohne dass das Wesen der Lohnarbeit davon irgendwie tangiert sein soll. Deren Subjekte brauchen, in Werners Überzeugung, nicht mehr zur Arbeit angehalten werden. Vielmehr funktionieren sie aus eigenen Stücken. Zitat: Ein garantiertes Einkommen würde den Bürger von seinen dringendsten Existenzsorgen befreien, wodurch er erst den nötigen Freiraum bekommt, um etwas für ihn selbst Sinnvolles und für die Gesellschaft Nützliches zu tun. Zitat Ende. Bei der herkömmlichen Arbeit ging es laut Werner um Einkommensmaximierung. Bei der neuen Arbeit geht's laut Werner um Sinnmaximierung. Dieser neue Sinn wird zur Produktivkraft. Zitat: Wenn ich einen Arbeitsplatz habe, der diesen Namen verdient, dann mache ich meine Arbeit, weil ich sie für sinnvoll halte. Ich erlebe, dass meine Tätigkeit meinen Intentionen und meinen Fähigkeiten entspricht und vor allem, dass sie gebraucht wird. Zitat Ende. Werner bevölkert damit seinen Idealkapitalismus mit einer Art Idealvolk. Dessen futuristischer Bürgertypus will nichts lieber, als in einer arbeitsteiligen Großgemeinschaft, wohlgemerkt in der er freilich nach wie vor als abhängig Beschäftigter in Diensten eines frei kalkulierenden Privateigentümers steht, wie ein Rädchen eine sinnvolle Tätigkeit selbstlos für diese Gemeinschaft ausüben. Das soll dieser futuristische Bürgertypus. Haargenau die Tätigkeit, die Werner selbst an anderer Stelle als Sklavenarbeit unter der rücksichtslosen Regie und für die dicken Bilanzen eines Kapitalisten geißelt, wird durch die vorgeschlagene 1500 Euro Grundeinkommen zu einer Veranstaltung der sinnvollen Lebensgestaltung. Die sogenannte neue Arbeit in und für eine so zur Vernunft gekommene Gesellschaft verheißt ihm zufolge Freude und Befriedigung. Ihm schwebt nicht weniger vor als das Modell für einen geistig-moralischen Kurswechsel im nationalen Maßstab, in dem Dienstbarkeit für das Kollektiv das höchste Stadium der Selbstverwirklichung wäre.
Was für eine abscheuliche Vorstellung. Aber wie man sieht, gewinnt der Gesellschaftskritiker dem kapitalistischen System aus Geschäft und Gewalt ziemlich harmonische Züge ab. Dieser seltsame Zwitter aus einem hartgesottenen Unternehmer und einem schwärmerischen Weltverbesserer sieht sich selbst als Realträumer, sagt er selbst, und legt deshalb großen Wert darauf, unter Beweis zu stellen, dass seine Weltverbesserungsideen mit den realen kapitalistischen Maßstäben nicht nur gut vereinbar, sondern diesen durchaus förderlich sein könnten. Er ist ganz begeistert von den menschheitsbeglückenden Aussichten seiner Ideen. Sinnvolle Arbeit von Menschen für Menschen, von der Kindererziehung bis zur Altenpflege, von hochgestochenen Kulturaktivitäten bis zur gewöhnlichen Hausarbeit, würde da in ungeahntem Ausmaß möglich und, er meint, durch sein Grundeinkommen auch bezahlbar. Schon das würde die Gesellschaft als Ganzes auf Vordermann bringen. Vor allem aber preist er an, was für tolle Auswirkungen die neue Arbeit gerade für die harten Rentabilitätsgesichtspunkte der Unternehmen hätte. So rühmt Werner das Grundeinkommen wegen seiner, Zitat, lohnsubstitutiven, das heißt also Lohnkosten einsparenden Wirkung, die dem Arbeitgeber völlig neue Verhandlungsspielräume für Löhne und Gehälter, die heute undenkbar scheinen, nach unten offenbar, eröffnet. Stolz teilt er mit, Zitat, durch den Sockel des Grundeinkommens könnten die Gehälter anteilig sinken, denn es müsste ja nur noch ein frei auszuhandelndes Zusatzeinkommen bereitgestellt werden. Zitat Ende. Selbst hochqualifizierte Mitarbeiter müssten von Unternehmern nicht mehr für teures Geld angeheuert werden, weil diese Hochqualifizierten ja nun in ihrer Arbeit etwas Sinnhaftes sehen und daher bereit wären, nahezu umsonst zu arbeiten. Der unternehmerischen Vorstellung Werners eröffnen sich somit ungeahnte Perspektiven. Den Unternehmer Werner erfreut es, welch profitable Potenzen die Währung Sinn eröffnen könnte. Er ist begeistert, dass der neue Sinn, den er der Arbeit verpassen will, die gigantische Wirkung einer umfassenden Lohnsenkung für die gesamte deutsche Unternehmerschaft entfalten könnte.
Ja, kommen wir so allmählich zum Schluss. Was bleibt jetzt eigentlich unterm Strich übrig? Der Mann, der eingangs noch mit großem Trara verkündet hat, dass die Arbeitslosigkeit ein Sieg sei, wie er sagt, und dass der Abbau von Arbeitsplätzen in der Produktion bejubelt werden sollte, weil man in den paradiesischen Zuständen der Industriegesellschaft einfach nicht mehr so viel arbeiten muss. Dieser alternative Drogeriediscounter Werner landet schließlich beim erzkapitalistischen Anliegen, möglichst viele rentable Arbeitsplätze auf dem deutschen Standort zu versammeln. Ausführlich malt er aus, wie Deutschland als Kapitalstandort, wie als Exportnation zulegen würde. Werner meint, dass nichts seinen Idealismus nachhaltiger beglaubigen würde als dessen Vereinbarkeit mit den harten Maßstäben des kapitalistischen Geschäfts. Dafür stehen seine Ausführungen, dass das von ihm propagierte Grundeinkommen und die Konsumsteuer, die Erläuterung dazu haben wir jetzt aus Gründen der Übersichtlichkeit einfach weggelassen, also dass das geeignete Instrumente wären, Deutschlands Export- und Standortqualität durch konkurrenzlos niedrige Lohn- und Investitionskosten auf Dauer gegen die Weltmarktkonkurrenz abzusichern. So offenbart der Gesellschaftskritiker eine doch sehr affirmative Stellung zu den Zuständen in dieser Gesellschaft. Mit seiner wachsenden Anhängerschaft ist er sich zwar einig in der Enttäuschung über die Zustände und Zumutungen der bürgerlichen Gesellschaft, die er aber gleichwohl für die beste aller Welten hält. Werner ist eben überzeugt, damit in der Welt ganz andere Verhältnisse herrschen, genügt es, sie anders zu sehen und sich eine andere Einstellung zu diesen Verhältnissen zuzulegen. Dafür ist in der Tat nicht so etwas Umständliches wie eine Revolution der Verhältnisse erforderlich. Eine umfassende Steuerreform und ein bescheidener Dauerauftrag an alle genügen als Initialzündung eines neuen solidarischen Wir-Standpunkts. Der Großdrogist versteht sich eben nicht nur im Geschäftsleben auf Sonderangebote. Und wie das bei Sonderangeboten so ist, erweist sich auch seine Weltverbesserung als Muster ohne Wert. Ein Zufall ist es nicht. Wo noch so gut gemeinte Träume von einer anderen und besseren Welt realistisch in die bestehende hineingeträumt werden, kommt weder ein effektivierter Kapitalismus noch etwas Vernünftigeres anderes heraus, sondern ein Haufen heilloser Unsinn. Das Geld verrichtet in Werners Realträumen seine Dienste ohne Wert. Der Privateigentümer nutzt sein Eigentum nicht privat. Von den Profiten der Unternehmer profitiert die Kundschaft, weshalb Moral das Interesse als Stachel der Produktion ersetzen muss. Beim Lohnarbeiter ersetzt Sinn Teile des Lohns, weshalb auch er jede Menge Ethik und Gemeinsinn braucht, um tätig zu werden. Die Klassen existieren mitsamt ihren gegensätzlichen Interessen in Sachen Lohn und Leistung weiter. sind sich jedoch in solidarischer Arbeitsteilung freundschaftlich verbunden. Und die Marktwirtschaft folgt nicht den Konkurrenzgesetzen des Marktes, sondern den Werten der Brüderlichkeit. Unterm Strich also, nichts passt zusammen, alles ist Quatsch.